Wir wollen heute etwas nachdenken, auch wieder über den Hebräerbrief, Kapitel 2, Vers 9 bis 18. Ich habe diese Predigt überschrieben, Jesus, unser Bruder. Und ich lese dazu aus dem zweiten Kapitel des Hebräerbriefes die Verse 9 bis 18. Den aber, der eine kleine Zeit niedriger gewesen ist als die Engel, Jesus, sehen wir durch das Leiden des Todes gekrönt mit Preis und Ehre. Denn durch Gottes Gnade sollte er für alle den Tod schmecken. Denn es ziemte sich für den, um dessen Willen alle Dinge sind und durch den alle Dinge sind, dass er den, der viele Söhne zur Herrlichkeit geführt hat, den Anfänger ihres Heils durch Leiden vollendete. Denn weil sie alle von einem kommen, beide, der heiligt und die geheiligt werden, darum schämt er sich auch nicht, sie Brüder zu nennen und spricht, Psalm 22, 23, ich will deinen Namen verkündigen meinen Brüdern und mitten in der Gemeinde dir Lob singen. Und wiederum Jesaja 8, 17, ich will mein Vertrauen auf ihn setzen. Und wiederum Jesaja 8, 18, siehe, hier bin ich und die Kinder, die mir Gott gegeben hat. Weil nun die Kinder von Fleisch und Blut sind, hat auch er es gleichermaßen angenommen, damit er durch seinen Tod die Macht nehme dem, der Gewalt über den Tod hatte, nämlich dem Teufel, und die erlöste, die durch Furcht vor dem Tod im ganzen Leben Knechte sein mussten. Denn er nimmt sich nicht der Engel an, sondern der Kinder Abrahams nimmt er sich an. Daher musste er in allem seinen Brüdern gleich werden, damit er barmherzig würde und ein treuer Hohepriester vor Gott zu sühnen die Sünden des Volkes. Denn worin er selber gelitten hat und versucht worden ist, kann er helfen denen, die versucht werden. Ja, liebe Geschwister, nachdem uns in Kapitel 1 des Hebräerbriefes, das wir am 1. Mai etwas beleuchtet haben, die gewaltige Hoheit Jesu in kurzen und kraftvollen Versen vor Augen gestellt wurde, möchte uns das zweite Kapitel, die Souveränität Jesu, in seinem Erlösungswerk für uns gefallene Menschen nahebringen. Das erste Kapitel hat uns Jesus als den herrlichen Gottessohn beschrieben, der schon mit an der Schöpfungsgeschichte beteiligt war, der sich erniedrigt hat und Mensch geworden ist, um uns mit dem heiligen Gott zu versöhnen und sich schlussendlich nach seiner Himmelfahrt sich gesetzt hat zur Rechten der Majestät in der Höhe, wie es uns Vers 4 im ersten Kapitel beschreibt. Hat der Schreiber des Hebräerbriefes bisher die einzigartige Hoheit Jesu beschrieben, so stellt er nun im zweiten Kapitel Jesu unglaubliche Erniedrigung um unseretwillen dar. Vers 9 beginnt, den aber, der eine kleine Zeit niedriger gewesen ist als die Engel, Jesus, sehen wir durch das Leiden des Todes gekrönt mit Preis und Ehre. Denn durch Gottes Gnade sollte er für alle den Tod schmecken. Lasst uns zuerst über die merkwürdige Frage aus Vers 6 nachdenken, was wir auch im Psalm 8 gehört haben. Was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst? Drängt sich uns die Frage auf, was ist der Wert des Menschen? Im Psalm 8, den wir als Schriftlesung gehört haben, heißt es in den Versen 4 und 5, wenn ich sehe die Himmel deiner Fingerwerk, den Mond und die Sterne, die du bereitet hast, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst? Der Psalmist steht vielleicht draußen am späten Abend und beobachtet in einer klaren Nacht voller Bewunderung die einzigartige Schönheit des Sternenhimmels. Als nun der Psalmist die Herrlichkeit der himmlischen Gestirne bewundert und ihre unzählige Zahl vor Augen hat, da fragt er, was ist der Mensch? Es scheint, dass er einen Augenblick die Zahl und den scheinenden Glanz der Sterne mit der Menschheit vergleicht. Er denkt daran, wie die himmlischen Gestirne von der Erde aus so wunderbar aussehen und wie unendlich klein der Mensch ist, vom Himmel aus gesehen. Er sieht den Strahlenglanz des Mondes und der Sterne und vergleicht damit die schreckliche Finsternis des sündigen Menschen. Ist es nicht erstaunlich, wenn er da ausruft, was ist der Mensch? Aber wir müssen doch zugeben, dass der Mensch das Meisterwerk Gottes ist. Der Mensch, so wie ihn Gott geschaffen hat. Doch ist der Mensch, der als Sünder seinen Gott lästert, ein Meisterwerk Gottes? Nein, aber der Mensch, der zum zweiten Mal geboren wurde, der neu geschaffen wurde durch den Glauben an Jesus Christus, das ist der Mensch, von dem hier die Rede ist. Wir wissen wohl, dass Gott den Menschen in seiner Sünde liebte. Er liebte ihn als Mensch, aber nicht seine Sünden. Er liebte ihn, weil er in ihm die Möglichkeit sah, dass aus ihm ein neuer Mensch werden könne, der das Bild des Herrn Jesu Christi trägt. Nun heißt es in Vers 9 weiter, wir sehen Jesus, der ein wenig niedriger war als die Engel. Das ist die Schau unseres Herrn Jesus Christus, wie sie auch in Philipper 2, Vers 6 beschrieben ist, wo es heißt, welcher, obwohl in göttlicher Gestalt war, hielt er es nicht für einen Raub, Gott gleich sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an und ward gleich wie ein anderer Mensch. So sahen wir Jesus. Wir sahen ihn, wie er sich erniedrigte, wie er gehorsam wurde bis zum Tod, ja, zum Tode am Kreuz. Wir sahen ihn in der Gestalt eines Menschen, wie er umherging und Gutes tat, wie er lehrte und heilte. Aber so sehen wir Jesus jetzt nicht. Wir sehen ihn gekrönt mit Ruhm und Ehre in seiner Auferstehung und Himmelfahrt. Gekrönt mit größerer Ehre, wie es uns Philipper 2, die Verse 9 bis 11 bezeugen. Dort heißt es, darum hat ihn auch Gott erhöht und ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist, dass in dem Namen Jesus sich beugen sollen aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr sei, zur Ehre Gottes des Vaters. Wenn wir also Jesus sehen wollen, wie er heute ist, so müssen wir ihn so sehen, wie wir morgen nach unserer Auferstehung, wenn wir einmal bei ihm sind, sein werden. Wir müssen ihn heute nicht so sehen, wie er als der Gekreuzigte aussah, der verunstaltet war, zusammengebrochen unter den Schmerzen seines Opferleidens, als sein Leib mehr als der Leib irgendeines Menschen vom Leiden gekennzeichnet war und seine Gestalt verächtlicher war als die der Menschenkinder. Wir müssen ihn heute so sehen, wie er in seiner Auferstehungsherrlichkeit aussieht. Wir sehen den auferstandenen und erhöhten Christus. Wir kommen ja auch von Himmelfahrt und Pfingsten her. In Vers 10 steckt der Begriff der Herzog unserer Seligkeit. Ein Herzog der Seligkeit, der durch Leiden vollkommen wurde. Unser Herr Jesus Christus ist nicht nur ein Teilerlöser. Er ging nicht ans Kreuz, um einige unserer Sünden zu bezahlen. Durch sein Leiden wurde er ein vollkommener Heiland und ein vollkommener Herzog. Wir sehen in demselben Vers, dass er viele Söhne zur Herrlichkeit gebracht hat. Wie umfassend sind diese Worte. Wir sehen darin verborgen den auferstandenen Christus in seinem Auferstehungsleib. Wir sehen den erhöhten Christus, der beim Vater angenommen wurde und sich zu Rechten des Vaters setzte und zum Haupt der Gemeinde wurde, wie es uns auch das 10. Kapitel dieses Briefes bezeugt. Dieses 10. Kapitel haben wir am 6. März etwas angeschaut. Wir sehen auch, dass Christus eine Wirkung auf dieser Erde hat, nämlich die Wiedergeburt der Ungeretteten, denn sie werden jetzt Söhne genannt. Wir sind Söhne, weil wir ihn aufgenommen haben und an seinen Namen glauben. Daher sind wir Wiedergeborene, nicht geboren vom Fleisch oder durch das Blut oder durch den Willen eines Menschen, sondern mehr als das. Wiedergeboren als Söhne Gottes, wie es uns das Johannesevangelium Kapitel 1, Vers 13 bezeugt. Um Missverständnissen vorzubeugen, wenn wir als Wiedergeborene nicht durch Fleisch geboren sind, sondern durch die wunderbare Erlösung unseres Herrn Jesus Christus in seinen Stand versetzt werden, so gehören natürlich auch unsere Glaubensschwestern mit dazu. Denn durch Christus sind auch sie in den Stand der Söhne Gottes erhoben, wie es in Vers 12 von Kapitel 1 des Johannesevangeliums beschrieben ist. Dort heißt es, wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu heißen. Also Kinder und Söhne Gottes sind identisch. Ihr lieben Schwestern, ihr gehört also auch dazu und seid Söhne Gottes. Wir sehen auch in Vers 10, dass viele Söhne zur Herrlichkeit kommen. Sie sind nicht nur Söhne, sondern Söhne der Herrlichkeit. Sie sind Söhne, auferstanden von den Toten. Söhne, die in einem Augenblick verwandelt werden. Söhne, die das Bild des himmlischen Leibes Christi tragen. Es sind Söhne, die fähig sind zur Gemeinschaft mit dem auferstandenen und erhöhten Herrn, der zur Rechten Gottes sitzt. Einst haben sie das Bild des Irdischen getragen. Jetzt tragen sie das Bild des Himmlischen. In Vers 11 sehen wir, dass der Heiland und seine Söhne eins sind. Nicht nur eins in der Erlösung, sondern auch eins in der Verherrlichung. Sie sind wie ein einziger geheiligt. Er hat sich für uns geheiligt. Und nun werden wir für ihn geheiligt. Wir sind nicht mehr länger Fremdlinge und Gäste, sondern Glieder des Haushaltes Gottes. Liebe Geschwister, bei der weiteren Aussage von Vers 11 müssten uns eigentlich vor Rührung die Freudentränen kommen. Jesus schämt sich nicht, uns Menschen seine Brüder zu nennen. Wenn man bedenkt, was Menschen anderen Menschen antun, bis hinein in unsere Gemeinden, dann hätte er allen Grund, sich zu schämen. Doch er wird einer von uns, Mensch unter Menschen, Apostelgeschichte 17, 26. Er wurde wie jeder andere Mensch von einer Frau geboren, Galater 4, Vers 4 und 5. Er stammt wie alle Menschen von Adam, dem einen, ab. Sein Auftrag ist, durch sein Leben bei den Menschen sie für Gott zu gewinnen, sie zu heiligen. So sollen sie Menschen werden, die Gott dienen und durch ihren Gottesdienst geheiligt werden, wie es uns die Verse 12 und 13 beschreiben. Hier redet der Briefschreiber von der Freude Christi über seine Brüder. Dazu benutzt er ein Zitat aus dem sogenannten Leidenspsalm, Psalm 22, Vers 23. Dort steht geschrieben: Ich will deinem Namen Lob singen, meinen Brüdern, und mitten in der Gemeinde dir Lob singen. Was für eine herrliche alttestamentliche Aussage für die neutestamentliche Gemeinde. Auch Vers 13 spricht von der Freude, die Christus an den durch ihn Geheiligten hat. Wir sind dem Heiland kostbar. Er ist unser Erbe. Wir aber sind auch sein Erbe. Denn wir lesen von seinem Erbe in den Heiligen. Wir sind seine Perle, die ihm kostbar ist. Denn er hat alles, was er hatte, für sie gegeben. Und so hat er uns von aller Schuld losgekauft. Matthäus 13, 46. Der Prophet Malachi beschreibt das in Malachi 3, Vers 17 mit den Worten: Sie werden mein Eigentum sein an dem Tage, wenn ich meine Juwelen sammeln werde. Diesen Tag beschreibt auch schon der Prophet Jesaja, über 700 Jahre vor Christus, wie Jesus am Ende der Tage seine durch ihn Erlösten seinem himmlischen Vater vorstellt. Jesaja 8, Vers 18, der hier im Vers 13 zitiert wird, heißt es: Siehe, hier bin ich und die Kinder, die mir Gott gegeben hat. In Vers 14 sehen wir zwei besondere Tatsachen. Der erste Gedanke in Vers 14 lautet: Beide, der Sohn Gottes und die Kinder Gottes, sind teilhaftig geworden des Fleisches und des Blutes. Lesen wir genau: Weil nun die Kinder von Fleisch und Blut sind, hat er es gleichermaßen angenommen. Das heißt also, dass Herr Jesus Christus einen Leib von Fleisch und Blut angenommen hat, weil wir einen solchen Leib haben. Er wurde uns gleich in der Menschwerdung. Er schämte sich nicht, sich zu erniedrigen, von einer Frau geboren zu werden, dass er die Art eines Menschen hätte. Der zweite Gedanke in Vers 14 gibt uns das bestimmte Ziel seiner Menschwerdung an. Er nahm es auf sich, uns gleich zu werden, dass er durch den Tod die Macht nehme dem, der die Gewalt des Todes hatte, steht hier. Das ist dem Teufel. Zwei Tatsachen beschreibt dieser zweite Gedanke. Erstens, Christus starb für unsere Sünden, der Gerechte für die Ungerechten. Das ist eine Tatsache seines Todes. seines vollbrachten Erlösungswerkes. Zweitens, er ist nicht nur gestorben, um uns zu retten, sondern er starb, um den Satan zu überwältigen. Es geschah also am Kreuz beides: Leben für den einen und Zerstörung für den anderen. In 1. Mose 1, Kapitel 3, Vers 15 heißt es schon, dass der Same des Weibes der Schlange den Kopf zertreten soll. Das wurde in dem Tode Jesu Christi vollendet. Im Kolosserbrief heißt es, er hat ausgezogen die Fürstentümer und die Gewaltigen und sie Schau getragen öffentlich und einen Triumph aus ihnen gemacht durch sich selbst. Die Wirkung dieses wunderbaren Sieges über den Satan ist nun die Befreiung der Heiligen. Das finden wir in Vers 15, wo es heißt, und erlöste die, so durch Furcht vor dem Tod, im ganzen Leben Knechte sein mussten. In Lukas 4, Vers 18 zitiert Jesus, was der Prophet Jesaja übrigens sagt, der Geist des Herrn ist über mir, darum, dass er mich gesalbt hat, er hat mich gesandt, zu predigen die Freiheit den Gefangenen und Zerschlagenen, dass sie frei und ledig sein sollen. Was für eine herrliche Befreiung von Satan. In Vers 16 sehen wir, wie Jesus die Natur Abrahams annimmt. Dort heißt es, denn er nimmt ja nicht die Natur der Engel an, sondern er nimmt die Natur Abrahams an. Nehmen wir dazu das bekannte Wort aus dem Galaterbrief, Galater 3, 16. Nun ist ja die Verheißung Abraham und seinem Samen zugesagt. Dort heißt es nicht durch die Samen, also durch viele, sondern durch einen, durch deinen Samen, welcher ist Christus. Christus hat also nicht einfach menschliches Fleisch angenommen, sondern er wollte von dem Samen Abraham sein. Seine Abstammungslinie, dem Fleische nach, wird uns in Lukas Kapitel 3 ab Vers 23 gezeigt. Ist vielleicht interessant, einmal zu Hause nachzulesen. Lukas Kapitel 3 ab Vers 23. Wir sind erstaunt zu sehen, wie genau die Geburt Christi vorausgesagt wurde. Er sollte Same des Weibes sein, aber er sollte auch Same Abraham sein. Er sollte ein Sohn sein. Ja, ein Sohn, geboren in einem ganz bestimmten Dorf, dessen Name auch genannt wird, Bethlehem. Aus dir soll mir kommen der, dessen Ausgang von Ewigkeit her gewesen ist, schreibt der Prophet Micha, Micha 5, Vers 1. Ist es nicht wunderbar, dass alles genau so pünktlich genau geschehen ist? Jesus Christus kam von dem Samen Abrahams nach dem Fleisch. Er wurde von einer Jungfrau geboren ohne einen irdischen Vater. Wie konnte dies geschehen? Wenn er von dem Samen Abraham sein sollte, so musste er doch von dem Samen eines Mannes sein. Und doch zeigt uns der Bericht hier eine plötzliche Unterbrechung in dem Geschlechtsregister Christi. Und es wird uns in Matthäus 1, Vers 18 gesagt, die Geburt Jesu ist also geschehen. Und dann folgt der Bericht der Jungfrauengeburt. Also war Maria die Tochter eines Mannes durch natürliche Geburt. Aber Jesus Christus war der Sohn der Maria, ohne einen Vater, durch den Heiligen Geist empfangen. Gott war sein Vater und er war sein Sohn. Daher musste er in allem seinen Brüdern gleich werden, damit er barmherzig würde und ein treuer Hohepriester vor Gott, zu sühnen die Sünden des Volkes. Denn worin er selber gelitten hat und versucht worden ist, kann er denen helfen, die versucht werden. So beschreibt es uns die Verse 17 und 18. Das bezieht sich klar auf den Leib Christi. Es war ein Leib, der allem unterworfen war, wie unser Leib. Er wusste, wie es war, müde und abgespannt und hungrig zu sein. Er kannte Schmerzen. Er war seinen Brüdern gleich, dass er barmherzig würde und ein treuer Hohepriester in den Dingen, die Gott betreffen. Er wusste, was es hieß zu leiden, wenn er versucht wurde, damit er denen helfen könne, die versucht werden. Er wusste um unser Empfinden, aber er kannte keine Sünde in den Versuchungen, die an ihn herangetragen wurden. Darum, lasst uns aufsehen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, welcher um der Freude willen, die vor ihm lag, das Kreuz erduldete und die Schande nicht achtete und gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. Kapitel 12, Vers 2. Auch vor uns liegt eine Freude. Wir haben eine Hoffnung, die uns belebt. Es ist die herrliche Hoffnung seiner Erscheinung. Das ist die Hoffnung, die ein Anker unserer Seelen ist. Eine Hoffnung, die uns reinigt und uns aufruft, uns von allem abzusondern, was hindert an der Gemeinschaft mit ihm. Es ist eine Hoffnung, die uns furchtlos auch durch das Tal des Schatten und des Todes gehen lässt, weil er uns auffängt mit seinen Armen. Das durfte ich auch vor 4 Wochen, meine ich, ist es gewesen, bei einer alten Schwester erleben. Ich kam noch zu ihr, ja, ich habe nicht mehr ganz die letzten Augenblicke erlebt, aber in der letzten Viertelstunde war ich bei ihr. Ihre Verwandten haben gesagt, die Helene, die kann schon seit Mittag nicht mehr sprechen. Ich war so gegen 4:30 bei ihr. Und da sage ich, gell Helene, du weißt doch, wo es hingeht. Und da sagt sie, ja. Da sagt, im Tal des Todes, da geht Jesus mit. Sie konnte nicht mehr laut reden, aber an ihren Lippen habe ich gesehen, dass sie gesagt hat, ja. Sie ging heim. Ich durfte sie dann segnen. Das war eigentlich gar kein trauriger Moment, sondern das war ein Stück hineinsehen in die Herrlichkeit Jesu. Und so segne euch unser wunderbarer Herr. Amen.